Audio Now.
Richter und Bell.
Wirtschaft einfach und schnell.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell. Raimund Brichter ist heute natürlich bei mir, aber anders als sonst. Raimund, du bist am Telefon. Grüß dich, Corona lässt grüßen.
Du doch auch im Homeoffice, oder?
Ja, richtig. Ja. Wir können uns nicht treffen, aber wir haben unglaublich viel zu besprechen, weil diese Corona-Krise natürlich extreme Auswirkungen auf die Wirtschaft hat. Und deswegen haben wir uns gesagt, wir machen jetzt einfach eine neue Folge am Telefon. Die Qualität ist ein bisschen schlechter als sonst, aber das sollte eigentlich nicht stören, weil es geht ja darum, worüber wir jetzt sprechen.
Homeoffice ist bei mir auch ein bisschen übertrieben. Hier steht zum Beispiel noch mein Frühstücksgeschirr rum, ungewaschen.
Ja? Was gab's?
Es gab leckeren Obstsalat, wie immer.
Sehr gut, gesund, so muss das sein.
Ja, in diesen Zeiten erst recht.
Ja, Raimund, was da jetzt passiert ist die letzten Wochen, massiver Crash an den Börsen, es ist runtergegangen, wie man sich das, glaube ich, kaum vorstellen konnte, bevor wir da im Detail drauf eingehen. Hast du sowas in dieser Form schon mal erlebt?
Ich persönlich habe einen solchen Crash in dieser Geschwindigkeit selten erlebt, sagen wir so. Natürlich muss man sagen, der legendäre Crash von 1987, da war ich noch an der Uni, aber ich habe den schon irgendwie mitbekommen. Da ging es ja an einem Tag um über 20% nach unten an der New Yorker Börse. Das hatten wir bis jetzt, habe ich bis jetzt in den letzten Tagen und Wochen nicht erlebt. Aber insgesamt ist der Rückfall schon vergleichbar mit dem damaligen Crash. Der Unterschied ist aber zu damals. Damals gab es eigentlich keinen Anlass aus der realen Wirtschaft. Das Ganze war also mehr finanzmarktbedingt. Diesmal ist das anders. Der Anlass kommt tatsächlich durch die Corona-Krise aus der realen Wirtschaft.
Ich weiß auch, zu Beginn vor ein paar Wochen, wo wir das erste Mal darüber geredet haben, da hattest du noch den Vergleich mit dem Hund und dem Herrchen, dass der DAX quasi um die 200-Tage-Linie pendelt und mal vor und mal zurückgeht. Da haben wir auch noch alle gedacht, das ist jetzt so eine normale Eintrübung, die auch kommen musste. Dass es so massiv kommt, ist das denn am Ende auch berechtigt, dass die Anleger jetzt alle massenweise flüchten, weil die wirtschaftlichen Auswirkungen einfach so krass sind?
Also zunächst mal ist es so, dass man am Anfang eines solchen Crashs nie sagen kann, wie weit es nach unten gehen wird. Ich hatte damals gesagt, dass die Voraussetzungen für eine heftige Korrektur sehr gegeben waren und dass diese Korrektur dann auch eingetreten ist. Der Hund ist tatsächlich zu seinem Herrchen zurückgerufen worden, also zu dieser damals angesprochenen 200-Tage-Linie, also zum längerfristigen Durchschnitt der Kurse. Was auch noch normal ist, dass er dann sogar unter diese Linie fallen kann, wenn es besonders heftig ist, dass der Hund also auch zurückgeht und dann wieder nach vorne gepfiffen werden muss. Das ist passiert. Aber dann kam noch mehr dazu und das war dann in der vorletzten Woche der Fall. Da gab es einige Anzeichen, wo man hätte sagen können, na ja, unter normalen Bedingungen müsste das jetzt ein, ich sag mal, finaler Ausverkauf gewesen sein und nach solchen finalen Ausverkäufen beginnen normalerweise dann Phasen der Erholung. Kam aber nicht. Im Gegenteil, so ein finaler Ausverkauf gab es zwei, drei, ja sogar jetzt viermal. Und das ist tatsächlich das Ungewöhnliche. Heißt aber nicht, dass es irgendwann nicht auch wieder nach oben gehen kann.
Ja, also der Hund ist quasi sitzen geblieben, das Herrchen ist weiter nach vorne gegangen oder der Hund ist zu seiner Hundehütte zurückgerannt und hat sich genau. Noch weiter entfernt. Ja, was machen Anleger jetzt? Verkaufen, haben wir schon im Vorfeld auch gesagt, ist natürlich Quatsch, wenn man das Geld nicht braucht, dann lässt man es liegen und hofft, dass es sich wieder erholt. Aber wie weit kann es noch nach unten gehen? Weil Raimund, ich meine, es gibt ja einige Maßnahmen, die jetzt verkündet wurden, Hilfspakete von der Regierung, von der EZB, von der Federal Reserve. Also man versucht ja, die Leute zu beruhigen. Trotzdem an den Aktienmärkten hat sich's noch nicht so wirklich beruhigt. Und es gibt ja auch noch die Sorge, dass es Rezessionen gibt und dass es Ausgangssperren gibt und das alles. Wird das vielleicht dann nochmal zu einer weiteren Schwächung führen, dass es nochmal weiter nach unten geht?
Also folgendes. Mein Szenario sieht jetzt so aus. Eine heftige Rezession ist durchaus schon mit diesem heftigen Crash vorweggenommen worden. Punkt. Und es ist auch an den Börsen wahrscheinlich, dass diese Crash-Situation, also das unkontrollierte Fallen der Kurse, demnächst zu Ende gehen wird. Vielleicht sind wir sogar schon an einem solchen Punkt. Rein vom Marktverhalten, auf das ich ja immer achte, bietet sich der Punkt oder der Bereich, in dem wir jetzt sind, sogar an, soll heißen, der wichtigste Index der Welt, der Leitindex für mich, der amerikanische S&P 500, ist auf den Stand zurückgefallen, den er in der Winterkrise 2018 hatte. Ich weiß nicht, ob sich die Zuschauer daran, ja, die Zuhörer daran erinnern sollten, sie aber ist ja noch nicht so lange her. Das war um Weihnachten rum. Da ging es immer heftiger nach unten an der Börse und am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag erreichten die Kurse ihr Tief. Auf diesem Niveau sind sie jetzt wieder angelangt. Häufig sind solche Rückfälle, wenn sie auf solche Niveaus kommen, ein Anlass, um mal innezuhalten, um sich wieder kurzfristig zumindest zu erholen. Ähnlich sieht es im deutschen Aktienindex aus. Der ist auf die Stände zurückgefallen, zumindest nahe dran, die er zu den Hochpunkten hatte im Jahr 2000 und 2008. Auch da also eine gewisse Unterstützung. Soll heißen, wenn das jetzt genutzt wird, könnten wir erst einmal eine Phase, eine längere Phase der Erholung haben. Was dann kommt, darüber kann man sich jetzt noch kein Urteil erlauben.
Zumal ja viele, zum Beispiel Autobauer, ihre Produktion reduzieren, einstellen. Das wird sich ja in den Bilanzen auch alles noch niederschlagen, auch bei den stationären Einzelhandel, also bei ganz vielen Firmen, beim Mittelstand in Deutschland, bei ganz vielen Unternehmen. Das wird man ja alles erst in den Büchern in einiger Zeit lesen können. Wenn das dann alles klar ist, wie krass das jetzt nach unten gegangen ist oder wie hart die Einschränkungen wirklich sind, meinst du, dass es dann ebenfalls nochmal an den Börsen nach unten gehen kann?
Ich sagte gerade, das ist Kaffeesatzleserei beziehungsweise Glaskugelleserei. Was ich jetzt sagen kann, ist, dass die Märkte kurzfristig an einem Punkt zu sein scheinen, an dem es wieder mal nach oben gehen kann. Ich nehme mal ein Beispiel. Ich habe das nicht selbst erlebt, wir alle nicht. Das war die große Krise in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts, die große Weltwirtschaftskrise. Die begann ebenfalls mit einem Crash. Die Aktienkurse fielen damals um etwa 50%. Danach gab es eine Erholung von etwa zwei bis drei Monaten. Und dann setzte das ein, was wir in börsianer Sprache BES nennen, denn das war dann ein geordneter Kursverfall, der nicht mehr so crashartig kam, sondern sich in Stufen vollzog und in dessen Rahmen dann über 2 Jahre die Kurse noch einmal fielen. So, ob es dazu kommt, das ist jetzt viel zu früh zu beurteilen, denn ein großer Teil auch der bilanziellen Dinge, die du angesprochen hast, ist ja jetzt schon auch mit diesem Crash in den Kursen verarbeitet. Das muss man also abwarten.
Jetzt gibt es einige Maßnahmen. Die Europäische Zentralbank hat ein Notkaufprogramm für Anleihen im Wert von 750 Milliarden Euro angekündigt. Auch die Bundesregierung 50 Milliarden Euro, Nordrhein-Westfalen 25 Milliarden Euro Wirtschaftshilfe. Und das wird es vielleicht auch noch nicht gewesen sein. Wie gut sind diese Programme? Wie ungewöhnlich sind die vielleicht auch in dieser Massivität oder muss da noch mehr kommen? Kann man darüber schon was sagen?
Also zunächst kann ich mal sagen, dass Frau Lagarde hier, also die neue EZB-Chefin, in der Kommunikation total versagt hat. Sie hat sich ja vorgenommen, viel besser zu kommunizieren als ihr Vorgänger, Mario Draghi, der ja auch viel kritisiert wurde, und hätte die Chance gehabt am Donnerstag vor einer Woche. Da gab es eine EZB-Pressekonferenz, aber im Rahmen dieser Konferenz hat sie erstens nur, ich sag mal, homöopathische Maßnahmen angekündigt, eine homöopathische Medizin in homöopathischen Dosen, 120 Milliarden Euro an neuem Geld, das in die Märkte gepumpt wird. Das war viel zu wenig. Darüber hinaus hat sie dann noch sogar kontraproduktiv argumentiert und hat auf Nachfrage gesagt, na ja, die EZB, die habe ja gar nicht die Aufgabe, zum Beispiel die Zinsdifferenzen, die Deutschland für Staatsanleihen zahlen muss und Italien für Staatsanleihen zahlen muss, diese Differenzen möglichst klein zu halten. Damit hatte sie sogar die Nervosität noch geschürt, denn man hatte gedacht, na ja, die kümmert sich gar nicht darum. Und das war genau eine Gefahr, wie in der Finanzkrise, wie in der Eurokrise, dass die italienischen Zinsen für die italienischen Staatsanleihen so stark nach oben gehen, dass Italien sich überhaupt nicht mehr finanzieren kann, weil die Zinsen zu hoch sind. Das hat sie jetzt mit der neuen Maßnahme nicht nur vom Volumen her rückgängig gemacht. Sie hat ja die Geldschleusen ganz weit geöffnet mit 750 Milliarden zusätzlich, wie du gerade gesagt hast. Natürlich eine richtige Maßnahme. Hätte sie nur schon vor einer Woche ankündigen können oder eine Woche vorher. Ich habe damals gesagt, da wird noch mehr kommen. Es kam tatsächlich dann eine knappe Woche später, kam schon mehr. Und sie hat jetzt auch das umgesetzt, was man eigentlich von ihr damals schon erwartet hätte bei der Pressekonferenz. Sie hat auch mit Worten die Märkte beruhigt, was sie damals nicht tat. Und was damals oder in früheren Zeiten ihr Vorgänger Mario Draghi mit dem berühmten Whatever it takes, also wir werden tun, was immer nötig ist, um den Euro zu stützen. Diesmal hätte sie sagen können, wir werden tun, was immer nötig ist, um diese Krise zumindest so einzudämmen, dass sie nicht zu einer neuen Finanzkrise wird. Die Gefahr besteht, darüber können wir später auch noch reden. Das hat sie in der Woche davor nicht getan. Das hat sie aber jetzt getan. Sie hat sich da quasi angepasst. Mal gucken, ob es hilft, ob die Maßnahmen reichen. Weiß man jetzt auch noch nicht. Es kann sein, dass noch mehr kommt. Aber ich bin sicher, es wird dann, auch wenn es nötig ist, tatsächlich mehr kommen.
Diese 750 Milliarden Euro, wo kommen die her? Werden die einfach gedruckt?
Ja. Die werden nicht gedruckt, also gedruckt im übertragenen Sinne. Es wird ja nicht in Bargeld gemacht, sondern die EZB, das muss man halt wissen, die Notenbanken generell, sind die einzigen, die Geld in, ja, theoretisch zumindest, unbegrenztem Ausmaß aus dem Nichts produzieren können. Und das tut die Notenbank.
Kann man dann nicht vor diesem Hintergrund sagen, dann produziert doch so viel Geld wie nötig ist, damit man diese Krise am Ende meistern kann und dann sind alle wieder zufrieden?
Genau das ist ja das Ziel im Moment. Genau das ist das Ziel. Es wird tatsächlich, geht in diese Richtung. Ganz genau.
Wo ist denn die Gefahr?
Die Gefahr ist jetzt erstmal kurzfristig, dass die Krise sich verschlimmert und sich aus der realwirtschaftlichen Krise, die wir ja unbestritten haben durch das Coronavirus und viele Firmen gehen da möglicherweise jetzt pleite, eine große Insolvenzwelle, also eine große Pleitewelle muss verhindert werden. Dafür wird ja alles getan. Die Gefahr ist, dass sich dann nämlich eine Finanzkrise noch anschließt beziehungsweise dazukommt, wie wir sie im Jahr 2008 hatten. Und das wäre verheerend. Und deshalb wird das jetzt durch diese Maßnahmen verhindert. Gefahren gibt es daraus allenfalls langfristig, aber auf diese Gefahren weise ich schon lange hin. Und die werden meine Prognose der langfristigen Entwicklung unseres Finanzsystems wird damit ein weiteres Mal bestätigt.
Und was müsste passieren, dass es zu einer Finanzkrise kommt?
Damit es jetzt zur Finanzkrise kommt, meinst du?
Ja, genau.
Genau, dann wenn die Notenbanken nichts gemacht hätten und die Staaten.
Ja.
Oder wenn es bei der homöopathischen Dosis geblieben wäre von Frau Lagarde von vorletztem Donnerstag, dann wäre die Finanzkrise wahrscheinlich gekommen. Ich habe damit aber nicht gerechnet, weil ich sehr zuversichtlich war, dass auch die EZB noch zur Vernunft kommt, um hier die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Man muss auch Folgendes beachten, also ein bisschen Insider-Geplauder jetzt aus der EZB. Da gibt es einige, die sehr dogmatisch sind in der EZB. Ich will nur mal ein Beispiel nennen, der österreichische Notenbankchef, der auch im EZB-Rat sitzt, der jetzt vor kurzem sogar gesagt hat, unter Bezugnahme auf ganz bekannte Wirtschaftsprofessoren aus dem vorigen Jahrhundert, auf Herrn Hayek zum Beispiel, Professor Hayek, solche Krisen, die jetzt kommen, sagt er, seien nötig, die müssen zur Bereinigung kommen, es müssen Firmen in großem Stile pleite gehen, damit aus diesem Chaos dann wieder etwas Neues entstehen kann. Diese Theorie gibt es und die ist auch sicherlich richtig, langfristig, nur eine solche Krise, eine solche Bereinigungskrise, wie sich die Professoren das in ihren Elfenbeintürmen vorstellen, die kann heutzutage kein Politiker mehr wissentlich kommen lassen, sondern er muss alles dafür tun, damit eine solche Krise verhindert wird.
Ich frage trotzdem nochmal nach, nur dass ich es verstanden habe. Wenn du sagst, die Finanzkrise wurde jetzt abgewehrt durch diese Maßnahmen der EZB,
voraussichtlich.
Was wäre denn durch diese Finanzkrise noch schlimmer geworden? Also wie wäre das Szenario einer Finanzkrise gewesen?
Genau, das wäre dann ähnlich gewesen wie im Jahr 2008. Dann wären die Banken in großem Stile in Gefahr gewesen. Und wenn die Banken, die ja auch diejenigen sind, die mit zur Geldversorgung außer der EZB beitragen, wenn die ausfallen, dann kann allein das zu zusätzlichen, heftigen realwirtschaftlichen Reaktionen führen, also auch zu Arbeitslosigkeit und zu allem, was dazugehört. So ähnlich ist es Anfang der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts passiert. Die große Weltwirtschaftskrise, die hätte damals verhindert werden können oder zumindest in starkem Maße abgemildert werden können, wenn damals die Notenbanken auch schon von vornherein Geld in die Märkte gepumpt hätten, auf Teufel komm raus, so wie sie das jetzt wahrscheinlich tun.
Und die Banken wären pleite gegangen, weil die Unternehmen ihre Kredite nicht mehr zurückzahlen können.
Ganz genau. Wenn Unternehmen pleite gehen, können die nicht mehr ihre Kredite zurückzahlen. Die Banken geraten dann selbst in die Bredouille, denn die Unternehmenskredite sind für sie Forderungen. Wenn die alle ausfallen, ist das Eigenkapital, das die Banken haben, rasch futsch und damit sind die Banken pleite. So, und das gibt dann einen zusätzlichen Dominoeffekt aus Pleiten, Pech und Pannen und den kann man dann noch unheimlich schwer aufhalten. Und genau deshalb muss eine zusätzliche Finanzkrise zusätzlich zur realwirtschaftlichen Krise, die jetzt auf jeden Fall kommen wird, das muss verhindert werden. Und meiner Ansicht nach kann das mit Maßnahmen, die jetzt angekündigt worden sind, und wenn die nicht reichen, werden noch zusätzliche Geldkanonen aufgestellt, da bin ich mir sicher. Meiner Meinung nach und meiner Einschätzung nach kann das in diesem Fall nochmal verhindert werden.
Ja, welche Kanonen schweben dir da vor?
Bisher hat die EZB ja nur angekündigt, wie in den vergangenen Jahren auch schon, Anleihen zu kaufen und damit Geld in die Märkte zu pumpen. Das hatte sie in den vergangenen Jahren getan und das ist aus meiner Sicht auch unbedingt nötig, um das Finanzsystem, was im Moment schon so instabil ist, um das Finanzsystem überhaupt noch am Laufen zu erhalten, ohne diese massiven Stützen der Notenbanken, dass sie selbst einen Großteil der Anleihen, die in Umlauf sind, in ihre eigene Bilanz nehmen, ohne diese massiven Stützen, ist das Finanzsystem nach meiner Analyse nicht mehr aufrecht zu erhalten. Deswegen werden auch in den nächsten Jahren diese Stützungsmaßnahmen immer größer werden. Die Notenbanken müssen immer mehr auf ihre eigene Bilanz nehmen. Das heißt, die Bilanzen der Notenbanken werden immer größer werden, weil immer mehr bei denen geparkt ist. So, und was kommt da jetzt an möglichen Geldkanonen noch dazu? Wie gesagt, bisher sind es Anleihen, die aufgekauft werden. Ich erwarte, dass, wenn das nicht reichen wird, die Notenbanken dazu übergehen werden, auch Aktien in großem Stile aufzukaufen und in ihre Bilanz zu nehmen, um die Märkte damit zu stützen. Es gibt schon ein Vorbild. Die japanische Notenbank macht das schon seit einigen Jahren. Die anderen westlichen großen Notenbanken wie die EZB oder auch die amerikanische Notenbank oder die britische, die haben das bisher noch nicht gemacht. Aber ich bin sicher, sie werden das irgendwann tun. Und dann vielleicht, wenn das noch nicht reicht, das wird aber möglicherweise nicht mehr in dieser Krise sein, sondern erst in der nächsten, dann wird es auch sogenanntes Helikoptergeld irgendwann mal geben. Darüber haben wir schon in einer Folge gesprochen und das Thema Helikoptergeld werden wir auch noch in der nächsten Folge dann nochmal ausführlicher besprechen.
Ja, definitiv. Und man muss natürlich dazu sagen, wir sind heute extrem lang im Vergleich zu den sonstigen Folgen. Einfach und schnell, das ist ja eigentlich unser Motto. Deswegen versuchen wir es jetzt mal hinten raus noch schnell abzukürzen, aber es ist natürlich ein Riesenthema. Raimund, schauen wir nochmal auf Deutschland. Was wird sich hier ändern durch diese Krise? Es ist ja schon die Rede davon, dass die schwarze Null fällt, dass wieder Schulden gemacht werden sollen. Und auch, welche Branchen wird es am Ende treffen? Der Tourismus, der ist ja extrem dem Ganzen unterlegen jetzt. Also wie wird sich Deutschland verändern durch diese ganze Corona-Krise?
Also wir brauchen jetzt nicht darüber reden, dass natürlich die Branchen hart getroffen sind. Luftfahrt, Reise, was auch immer und viele andere auch. Gastronomie. Dafür sind die Staaten ja auch jetzt zuständig, dass sie da die Auswirkungen möglichst gering halten. Und du hast das Thema Schuldenbremse, Schwarz-Null angesprochen. Genau das ist ein wichtiger Punkt. Nach meiner Analyse, und die ist schon in meinem Buch, das ich 2013 veröffentlicht habe, die Wahrheit über Geld, enthalten, kann ich nur empfehlen, den Hörern das mal da mal nachzulesen. Das soll jetzt keine Eigenwerbung sein, ich bitte. Es soll jetzt keine Aufforderung sein, das Buch zu kaufen. Das gibt es auch in jeder guten Bibliothek zu leihen. Und wenn man da jetzt nicht reinkommt, auch in Online-Leihen voraussichtlich. Also Sie sollen jetzt nicht Geld ausgeben oder ihr da draußen sollt nicht zusätzlich Geld ausgeben. Aber ich kann euch nur raten, dieses Buch euch mal zu Gemüte führen, heißt Die Wahrheit über Geld. So, und da ist schon drin, dass eine Schuldenbremse, wie sie die Bundesregierung damals eingeführt hat, kurz nach der Finanzkrise 2008, dass die auf lange Sicht nicht durchzuhalten sein wird. Und ich prognostiziere damals schon, die wird irgendwann aufgehoben werden, weil es nicht durchhaltbar ist, dass der Staat auf lange Sicht keine Schulden macht oder nicht mehr Schulden macht. Und das haben wir jetzt genau jetzt In irgendeiner der nächsten Krisen, habe ich damals geschrieben, wird diese Schuldenbremse aufgehoben. Und das wird jetzt auch geschehen. Es gibt keine Schuldenbremse mehr und eine schwarze Null. Über den Unterschied zwischen beiden brauchen wir jetzt nicht zu philosophieren. Ist für viele vielleicht auch nicht so wichtig. Da gibt's noch einen. Die schwarze Null ist nochmal etwas restriktiver. Da gibt's gar keine neuen Schulden. Im Rahmen der Schuldenbremse darf die Bundesregierung neue Schulden machen, aber nur in begrenztem Ausmaß. Beides ist jetzt passé, das wird im Sturm dieser Krise hinweggefegt.
Und Raimund, ich habe es ja letztens schon gesagt, falls wir irgendwann mal aufhören mit diesem Podcast, dann will ich ein signiertes Buch von dir haben. Das ist ja ganz klar, oder? Vor diesem Hintergrund. So, ich würde mal sagen, der Corona, der Talk ist heute beendet. Es war ziemlich viel Input, es war ziemlich lang, aber es war auch ziemlich ausführlich und es ist ein extrem wichtiges Thema. Welche Fragen habt ihr da draußen? Schreibt uns gerne brichter@ntv.de und dann versuchen wir das aufzugreifen in den nächsten Folgen und zu beantworten.
Genau, Nachfragen vor allen Dingen, wenn ihr was nicht verstanden habt, das beantworten wir gerne. Ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.
Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell.
Audio Now.